guten Morgen, überschüttet mit dem Heiligen Geist. Manchmal werden wir auch überschüttet mit Ereignissen, die uns überholen. Es ist Ostern, der höchste Feiertag. Ich knüpfe ein bisschen an das an, was Martin am Freitag gesagt hat. Und zwar, dass viele Leute nicht mehr wissen, was Ostern eigentlich wirklich ist. Und es ist wie so diese Zeitlupenlawine auch, die Dieter immer wieder erwähnt. Mich dünkt es, dieses Wissen geht manchmal auch so ein bisschen weg. Und ich hatte, wie gesagt, interessanterweise manchmal, wenn man Predigt vorbereitet, geht das gut. Und manchmal gibt es eben Lawinen, die überspülen einem. Und das zeigt mir dann auch, dass es wirklich sehr wichtig ist, es weiterzugeben. Ich möchte heute aus dem Johannes Kapitel 20 die Verse 11 bis 18 als Basis nehmen für die Predigt. Johannes Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sah zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen, und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Ich bete noch. Herr, ich möchte dir danken, dass du die Geschichte selber erlebt hast. Da mit der Maria Magdalena. Und ich möchte dich bitten für uns, Herr, erbarm dich. Erbarm dich über unseren Unglauben, Herr, auch wenn wir glauben. Und erschliesse uns Ostern wieder ganz neu. Auf das, dass wir es mitnehmen können. Dass wir Zeugnis sein können, Herr. Dass du den Tod besiegt hast. Und dass du die Tür zum himmlischen Reich aufgestoßen hast. Was Ostern wirklich ist, Herr. Und dazu brauchen wir deinen guten und heiligen Geist für die Predigt. Möchtest du es reden, aber auch los segnen, Herr. Amen. Ich habe mich schon entschuldigt bei unseren ukrainischen Geschwistern. Ich hatte keine Zeit zum Übersetzen. Ich werde dann das noch nachholen. Zurück zu unserer Grundfrage. Der Titel ist: Was ist Ostern? Also wenn wir darüber reden wollen, es gibt keine fixe Gebrauchsanleitung und man kann sicher ganz schnell sagen, es ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Und wenn ihr das auf der Straße nämlich machen würdet, das habe ich in einem Gespräch festgestellt auf der Geschäftsstelle bei der Bioswiss, wo mich eine Frau angesprochen hat: Ja, du bist doch so einer. Sie hat einen muslimischen Hintergrund, sie ist Albanerin. Und ich war sehr, sehr skeptisch so im ganzen Rahmen, was soll ich ihr jetzt für eine Antwort geben. Aber als ich merkte, dass sie die Frage ernst meinte, machte mein Herz einen kleinen Freudensprung. Denn dann konnte ich wirklich vom Zentrum anfangen zu erklären, was glauben wir, woran glauben wir, wer ist Jesus. Man kann die ganze Theologie fast ausbreiten, wenn jemand fragt, was ist Ostern. Aber dann musste ich in meiner Euphorie feststellen, dass meine Botschaft, dass mein, ich sage jetzt mal, Redefluss gar nicht ankam. Ich stellte fest, dass diese junge Dame wohl so ein gewisses Basiswissen, so ein Wikipedia-Wissen, das hatte sie. So den theoretischen Ansatz von Ostern, den Glaubensinhalt, das kannte sie. Aber ich merkte, das war nicht das, was sie von mir wissen wollte. Ich merkte, dass sie nicht über Theorie sprechen wollte, sondern über den Glaubensvollzug. Die Praxis, das wollte sie wissen. Also das, was wirklich geglaubt und auch gelebt wird. Und dann habe ich natürlich wieder angefangen, habe ich gesagt, Jesus ist auferstanden, auch für mich. Die Jünger haben ihn gesehen, das Grab wurde bewacht, es hat Zeugen gegeben, Tote sind auferstanden. Und ich merkte, dass es immer noch blockte. Und dann habe ich angefangen, von mir persönlich zu sprechen, was mir Ostern bedeutet. Und das möchte ich heute mit euch anhand der Maria aufzeigen. Nicht nochmal erzählen, was der Inhalt ist, was das Basiswissen ist, das setze ich bei euch ein Stück weit voraus. Ich möchte darüber reden, welche Rolle Ostern in Marias, in meinem und ich denke auch in eurem Leben spielt und spielte. Und ich hoffe sehr, dass ihr etwas daraus mitnehmen könnt, dass es eine Stütze sein kann für euch auch, dass dieser wunderbare Lichtglanz, es ist wie eine Sonne, die von Ostern her in das Leben, in diese Weltgeschichte hinein leuchtet, dass es vielleicht auch ein frischer Wind ist für uns. Und vor allem, dass diese Sonne, dieser Glanz, dieses Licht von Ostern in unserem Leben nie untergehen möge. Was ist Ostern? Ich möchte das anhand von 3 Punkten beleuchten. Der erste Punkt ist, Ostern ist das Ende der Tränen. Der zweite Punkt, Ostern ist die persönliche Ansprache durch Jesus. Und Ostern ist der Urgrund, der Uranfang der Verkündigung. Der erste Punkt, Ostern ist das Ende der Tränen. Ich nehme das Gespräch mit dieser jungen Dame als Beispiel. In diesem Gespräch nach ihrer Frage, nach dem Wissenwerten und was es bedeutet, von meinem Befinden her, habe ich festgehalten, dass es, weil es Ostern gibt, gibt es für mich keine wirkliche Traurigkeit mehr in dieser Welt. Der Kinnladen sank langsam runter bei dieser Dame und ich musste das weiter vertiefen und das möchte ich jetzt auch. Es ist klar, dass weiterhin schwere Lagen und Situationen in meinem Leben auf mich zukommen werden. Keine Frage. Und es gab auch schon einige tiefe, dunkle Schluchten, wo jeder Hoffnungsglanz zu verschwinden drohte. Doch trotz dieser tiefen Täler war sein Stecken und sein Stab immer bei mir. Und eben diese Kraft dieser hellen Ostersonne, die alles durchdringt, lässt mir eigentlich keinen Platz zum Weinen und Wehklagen in dieser Welt. Denn durch Ostern ist für mich das Ende der Tränen gegeben. Und damit beziehe ich mich nicht nur auf mich, sondern auch auf das, was Maria hier erleben darf. Maria kommt hier zum Grab, hat noch nicht erlebt, dass Christus auferstanden ist, obschon er zu diesem Zeitpunkt bereits auferstanden ist. Und was macht sie? Sie weint. Menschen, die Christus als Auferstandenen nicht erlebt haben, ihn und seine Läuterungen nicht kennen, sind immer am Weinen. Die weinen, weil das Geld nicht genug bringt, weil der Arzt gesagt hat, dass es vielleicht mehr als nur ein Schlaganfall war. Sie weinen, weil die Kinder sich nicht bei einem melden oder ihnen nicht die gewünschte Liebe entgegenbringen und. Und vor allem weinen die Menschen, weil sie eines Tages sterben müssen. Weil sie 85 geworden sind und feststellen, dass nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt. Menschen ohne Jesus Christus weinen, wie hier in unserem Text. Maria ohne Jesus weint auch. Sie steht draußen vor dem Grab und weint. Und das ist ja auch ein Kernthema in diesem Abschnitt. Und auch die Engel fragen sie, warum weinst du denn eigentlich? Auch als Jesus kommt und sie meint, es sei der Gärtner, weint sie. Und auch Jesus fragt sie zuerst, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und der Grund für die Frage der Engel und unseres Herrn Jesus Christus ist die Auferstehung. Weil er auferstanden ist und er den Weg bis zum Ende gegangen ist, genau darum gibt es keine Tränen mehr. Maria hätte eigentlich keinen Grund mehr zum Weinen, weil Christus auferstanden ist. Sie hatte alle ihre Hoffnungen in diesen Jesus gelegt, der ihr diese Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie war ihm nachgefolgt, und dann hatten sie ihn festgenommen, hatten ihn gefoltert, hatten ihn umgebracht und jetzt schien alles zu Ende zu sein. Jetzt hatte sie keine Perspektive mehr im Leben und hat geweint. Und genau das macht der Weltmensch so. Wenn er keine Perspektive mehr sieht, fängt er an zu weinen. Die Männer weinen vielleicht mehr nach innen. Da sieht man vielleicht nicht die Bäche außen über die Wangen strömen, aber sie weinen innerlich. Die Bibel nennt das die Betrübnis der Seele. Und wer Christus nicht als auferstandenen Herrn angenommen hat, der hat auch allen Grund zum Weinen. Nicht nur, was in dieser Welt an Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit besteht, sondern weil es auch keine Rettung im Tod gibt. Aber wer Jesus als dem Auferstandenen begegnet ist und ihn angenommen hat, braucht nicht mehr zu weinen. Wir werden in schwierige Zeiten hineinkommen. Es wird weiterhin düstere Wege geben. Es wird weiterhin dunkle Täler geben. Das können wir uns nicht auswählen. Aber wir dürfen wissen, dass für mich, für dich, für uns alle die Sonne der Auferstehung seit Ostern leuchtet in alle Ewigkeit. Jeden Tag neu. Wir dürfen wissen, dass was auch passiert, wir mit Hiob einstimmen dürfen und sagen müssen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Weil der Gott, der diese Welt gemacht hat, der mir die Tränen abwischt, der für mich ganz persönlich auferstanden ist und ich ihn und seine Kraft in meinem Leben immer wieder erfahren darf, da darf ich mich auf diese Einladung einlassen. Es ist eine Einladung. Eine Einladung kann man auch abweisen. Aber wenn wir sie annehmen, dürfen wir wissen, dass die Bibel diesen tiefen Trost auch genauso umschreibt, nämlich dass Gott alle Tränen abwischen wird. Schon im Jesaja 25 heißt es, Gott wird den Tod verschlingen auf ewig und die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Noch einmal, Gott wird den Tod vernichten und er wird alle Tränen abwischen von allen Gesichtern. Da glaube ich dran. Glaubst du auch daran? Da vertraue ich drauf. Seit ich diesen lebendigen Gott erlebt habe und er mich aus meinen persönlichen Sümpfen herausgezogen hat, merke ich, wie ich getröstet werde. Leider gibt es an vielen Orten, sei es in der Landeskirche oder auch sonst, viele, die die Auferstehung verleugnen. Mir absolut unerklärlich. Es ist der Kern des Evangeliums. Der Tod ist besiegt. Und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wenn man solches auch von der Kanzel predigt. Es scheint mir nur einen plausiblen Grund zu geben, warum viele auch Studenten die Unis verlassen und solches behaupten, dass sie nie diese zentrale Erfahrung und Begegnung mit Jesus Christus erlebt haben. Und wenn wir an Nikodemus denken, so muss ein Mensch neu geboren werden, sonst hat er gar nie Ostern in seinem Herzen erlebt. So jemand hat gar nie diese Perspektive erlebt, dass er uns eines Tages alle Tränen abwischen wird. Am Ende der Offenbarung, in diesem wunderbaren Kapitel 21, wo wir Einblick erhalten in die Endzeit, gibt es fast die gleichen Liebesworte. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und wisst ihr, das ist nicht etwas, wo wir so sagen können, das wird vielleicht dann einmal so sein. Eventuell, schauen wir mal. Sondern das ist schon Wahrheit für denjenigen, dem Jesus Christus bereits als Auferstandenen begegnet ist. Das ist schon Wahrheit. Und nicht, es wird schon alles gut, sondern es ist schon alles gut. Wenn man die Auferstehung Jesus Christus leugnet, so wird das ganze Evangelium nur zu warmer Luft. Es ist der zentrale Punkt. Ich möchte jetzt nicht einfach über Menschen urteilen, aber ihr glaubt nicht, was wir als Familie nicht alles für törichte Tipps und Ratschläge im Rahmen unseres Verlustes mit anhören mussten. All diese hilflosen Umarmungen mit den Worten, es wird dann schon alles wieder gut. Es wird schon irgendwie weitergehen. Kommt Zeit, kommt Rat und so weiter. Ja, wenn du Jesus nicht hast, dann wird in dieser Welt nichts mehr gut. Dann bleibt alles im Elend. Das müssen wir uns vor Augen halten. Hast du aber den Auferstandenen und glaubst an ihn, dann ist schon alles gut. Es gibt dazu eine wunderschöne Geschichte von Wilhelm Busch, also nicht der Märchenonkel, sondern der Evangelist. Ich schätze den sehr. Da wird erzählt, wie er die traurige Nachricht bekommt. Er sitzt im Gefängnis, Dresden wird bombardiert. Schwierige Zeiten. Und da bekommt er die traurige Nachricht, dass sein 18-jähriger Sohn an der russischen Front gefallen ist. Da war er natürlich sehr traurig, geknickt. Aber nach ein paar Tagen kommt ein Soldat, welcher Heimaturlaub hat. Und dieser Sohn war mit seinem Sohn in der Kompanie. Und er bringt ihm einen blutigen Zettel. Und auf diesem Zettel stehen nur zwei Zahlen. 23,4. Als Wilhelm Busch diesen Zettel gelesen hatte, berichtet er eindrücklich, wie Ruhe in sein Herzen einkehrt. Denn diese Zahl gehört zum Psalm 23, Vers 4. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, dein Stecken und Stab trösten mich. Da weiß Wilhelm Busch auf einmal, dass nicht alles gut wird, sondern dass alles gut ist. Als Vater hatte er sicher noch Kummer, Schmerzen und auch eine Sehnsucht nach seinem Sohn. Aber mit diesen paar Zahlen wusste er, dass der Glanz von Ostern diese kleine Botschaft zu einem Trost für ihn werden ließen. Und das ist genau dieser Auferstandene, der dir die Tränen von den Wangen abwischt. Was auch wir als Familie erfahren durften. Es fließen noch Tränen, aber sie werden abgewischt. Der Gott, der diese wunderbare Welt geschaffen hat, durch sein Wort, das ganze Universum, der wischt jedem, der an ihn glaubt, die Tränen aus dem Gesicht. Und seien sie noch so groß. Das ist Ostern. Das zu erleben wie Maria, wie Wilhelm Busch, wie wir und unzählige Geschwister auf der ganzen Welt im Glauben es erleben dürfen und dürften. Dass wir in allem Elend Hoffnung und Perspektive haben und es keinen Grund mehr gibt zu weinen. Wir werden auch wieder traurig sein, aber ich darf wissen, dass ich es wirklich nicht mehr wirklich brauche. Und ich wissen darf auch, dass Happy End kommt. Und es kommt nicht nur, es ist schon da. Nämlich weil Jesus auferstanden ist und der Tod verschlungen wurde. Kein Grund mehr zum Weinen. Und ich weiß nicht, mit welchen Traurigkeiten ihr heute Morgen gekommen seid. Mit welchen Tränen, die ihr heimlich oder offen weint. Oder euch irgendwelche Dinge, die zwischenmenschlich nicht laufen, euch belasten, vielleicht irgendwelche Perspektiven, welche sich verschlechtert haben, Ängste, euch die Luft zum Atmen nehmen, egal welche Träne du weinst. Ich darf dir sagen, Jesus Christus ist auferstanden. Weil er auferstanden ist und lebt, und wenn du an ihn glaubst, wird er dir alle Tränen abwischen. Alles ist gelöst beim Herrn. Es wird nicht gut werden, sondern es ist gut, weil er lebt. Und das dürfen wir fassen. Und wenn der Heilige Geist dir das tief ins Herz schreibt, dann wirst du auch aufhören können zu weinen. Dann brauchst du keine Tränen mehr, weil du dich nicht mehr an etwas anderem festhalten kannst. Du musst dich nicht in das Elend stürzen, mit dem dich der Widersacher quält, sondern du darfst wissen, dass du Perspektive hast. Weil wir einen heiligen Gott haben, der auferstanden ist, lebt und den Tod verschlungen hat. Das ist Ostern, dass wir wissen dürfen, dass wir keinen Grund mehr haben zu weinen. Ich komme zum zweiten Punkt. Ostern ist die persönliche Ansprache, also das persönliche Ansprechen durch Jesus. Es ist ja eine Sache, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Das wissen wir von Petrus, wie er es umschrieben hat. Aber im Gespräch mit dieser jungen Dame konnte ich dann nur bedingt Zeugnis geben über das Wirken von Jesus in mir. Meine Begründung, dass Jesus mich gerufen hat und mich kennt und in mir wohnt, hat bei dieser jungen Dame eher Kopfschütteln ausgelöst. Sie konnte das nicht ganz nachvollziehen. Ich erzählte ihr dann und versuchte ihr zu veranschaulichen, dass ich wohl Konfunterricht gehabt habe, also quasi christlich aufgewachsen bin, aber dass ich damals nicht verstanden hatte, ich konnte das Zeugnis ablesen auf einem Blatt, aber ich habe es nicht verstanden, um was es eigentlich ging. Denn ich dachte immer, dass es etwas für alte, langweilige und hässliche Kids sei. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Erst viele Jahre später hat sich Jesus geoutet. Das heißt, er hat Gnade walten lassen. Er hat mir die Augen geöffnet. Denn da war er natürlich immer schon. Aber meine Augen waren mit Blindheit geschlagen, haben auf die Welt geschaut. Und er hat angefangen, mich zu verändern. Hat angefangen, mein Denken zu verändern. Und auf einmal durfte ich entdecken, wie wahrhaftig Jesus und die Heilige Schrift ist. Und es kam mir vor, wie wenn mir eine Decke vom Kopf gezogen wird und ich durfte eine Gemeinschaft, eine Koinonia, wie die Schrift es beschreibt, erleben, die mir bis heute rätselhaft ist. Und dieses Leben vor dem Gnadenthron sieht so anders aus als alles, was ich gesehen und erlebt habe, bis auf den heutigen Tag. Genauso ging es Maria heute in unserem Text hier. Sie steht vor dem Grab. Jesus steht vor ihr und sie erkennt ihn nicht. Sie hat alles gehört, was Jesus gesagt hat. Ich werde leiden, ich werde auferstehen. Die ganze Geschichte, die sie gehört hatte, hat sie, respektive ihr Herz, nicht erreicht. Die Engel sitzen da. Was weinst du denn? Die Auferstehung ist doch geschehen. Das checkt sie alles nicht. Selbst als Jesus ihr noch vor Augen steht, ich denke, Jesus stand auch in meinem Leben manchmal vor mir und ich habe nichts gemerkt. Und erst als er sie persönlich mit Namen anspricht, als er da sagt, Maria, tschak, da wacht sie auf, da hat sie verstanden. Und das ist auch Ostern. Ostern ist, wenn du persönlich angesprochen wirst und selber erlebst, was es heißt, Jesus lebt, selber angesprochen zu werden. Und man kann sich über Glaubensinhalte eine Menge Wissen aneignen, sich in Büchern, Bibliotheken, im Internet große Erkenntnis verschaffen. Ja, selbst wenn du ein ganz großer Theologe wärst, wenn du keine Begegnung mit dem Auferstandenen hast, ist alles nur warme Luft. Wenn deine Beziehung mit ihm nur einseitig ist, verpufft das ganze brillante Wissen. Wie treffend hat es doch Jesus in Lukas 10, 21 umschrieben: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Oder in dem wunderbaren 1. Korinther 15 Kapitel, einem gewaltigen Kapitel, wo wir davon lesen, wie der Apostel Paulus von der Auferstehung schwärmt. Er, der die Gemeinde bis aufs Blut verfolgt hat, der erst kurz vor Damaskus Jesus begegnet: Saulus, was verfolgst du mich? Er spricht ihn persönlich mit Namen an. Und das ist Ostern. Wenn man persönlich von dem lebendigen und auferstandenen Jesus angesprochen wird, man muss und kann das nur persönlich erleben, sonst wird es nie Ostern. Man kann Glaubensinhalte nachbeten, aber das nützt in der Ewigkeit nichts. Das persönlich, die Beziehung macht den Unterschied. Er sucht diese Begegnung mit dir. Du musst sie nur annehmen. Und vielleicht ruft er auch heute Morgen an diesem Gottesdienst zu dir: Komm zu mir, komm unter mein Kreuz, damit ich dich erretten kann, damit du Anteil an der Auferstehung hast, damit du Anteil am Sieg über den Tod hast und nicht eines Tages im Tod bleibst. Aber das muss man selber und persönlich durchleben und erleben. Sonst glaubt man es nicht. Ich hatte mal einen Bruder, der hat gesagt: Du, es geistert bei uns im Chalet in Arosa. Das war so ein bisschen eine komische Geschichte. Und er hat gesagt: Ja, ihr habt vielleicht ein bisschen viel Alkohol gehabt. Auf jeden Fall war ich dann ein paar Wochen später auch da. Und tatsächlich, ich höre jemanden rumlaufen. Das war ganz schräg. Also, um es kurz zu machen, es war dann ein Marder, der im Zwischendach war. Und das hat wirklich so getönt, wie wenn draußen jemand auf dem Balkon läuft. Und das ist genau das. Zuerst habe ich ihm gesagt: Du spinnst. Und als ich dann selbst gehört habe, habe ich gemerkt: Aha, also wir haben es dann gefunden. Aber im ersten Moment habe ich auch das Herz in der Hose gehabt. Da ist jemand draußen, das gibt's nicht. Und so ist es doch auch ein bisschen mit unserem Leben, mit unserem Herrn. Wir müssen es erleben, wir müssen diese Einladung annehmen und erst dann können wir auch davon reden. Die anfangs erwähnte junge Dame konnte mir an diesem Punkt teilweise wirklich nicht mehr folgen. Auch wenn es mir persönlich völlig logisch erschien, hat sie teilweise nur Bahnhof verstanden. Das ist aber auch nicht so wichtig, denn ich bin der festen Überzeugung, dass sie trotz Unverständnis und nicht nachvollziehen können, ich denke, einiges hängen geblieben ist und den Rest trete ich im Gebet ab. Es ist ein wichtiger Punkt in unserem Glauben, ist die Bibel, das Gottes Wort. Und wenn ich darin lese, dann erhalte ich auch meine Nahrung für jeden Tag. Da bekomme ich Auferbauung, da bekomme ich Trost, ich bekomme auch Erkenntnis, auch Korrekturen, teilweise knallharte Kritik. Und ich staune immer wieder, wenn ich habe noch Tonbänder, das gibt es fast nicht mehr, von Wilhelm Busch, wenn ich alte Predigten höre dann, oder lese von Spurgeon oder Lewis, dann staune ich, dass wie der lebendige Gott über die Hunderten von Jahren, also jetzt bei Spurgeon ist es länger und bei Busch weniger lang, aber es sind trotzdem 50 bis 100 Jahre. Und wie er bis auf den heutigen Tag eine Predigt mich ins Herz treffen kann, wie er durch die Jahrhunderte immer noch zu uns spricht, und zwar
auch durch unsere gläubigen Geschwister. Das ist für mich immer ein, wie soll ich sagen, ein Quell, ein Wunder, dass es so funktioniert. Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das macht eben Ostern auch aus, dass man die Stimme wirklich vernimmt. Dass man persönlich angesprochen ist in der eigenen Lebenssituation. Und ich hoffe, dass ihr alle, die ihr heute hier seid, dies alles immer wieder erlebt. Wenn ihr im Wort lest, wenn ihr im Gebet seid, wenn ihr mit ihm sprecht, dass ihr dieses Beisammensein, dieses Licht von Ostern immer bei euch sitzt. Und wenn nun jemand hier drin sitzt, welcher nicht versteht, von was ich jetzt spreche, der diesen Ruf noch nicht gehört hat, den möchte ich einfach einladen. Komm unter das Wort, komm unter das Kreuz, denn das ist Ostern. Das persönlich angesprochen sein durch Jesus. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Ostern ist der Urgrund, das ist der Verkündigung, der Anfang, der große Anfang. Ich habe auch das dieser jungen Dame versucht darzulegen. Jeder Christ, der eine solche innere Begegnung hatte, muss davon Zeugnis geben. Wenn dir solches widerfährt, dann kannst du nicht still sein. Jesus wirkt und lenkt und unsere Haltung verändert sich. Das Herz wird beschnitten und Kleines wird groß, Großes wird klein. Und wir müssen nicht mehr den Menschen zuliebe leben, sind nicht mehr von Menschenfurcht getrieben, sondern die Gottesfurcht macht uns demütig und es entsteht ein tiefes Verlangen in uns, ihm nachzufolgen, ihm gleich zu werden und Heiligung nicht als Selbstzweck zu sehen, sondern durch ihn und in ihm das Evangelium zu leben und zu verkündigen. Auch Maria kann nicht schweigen. Das ist gerade der Preis dafür, dass die Jünger die Botschaft von einer Frau verkündet bekommen. Da müssen wir kurz geschichtlich einhaken. Frauen waren ja gar nicht zeugnisberechtigt. Die durften ja gar kein Zeugnis abgeben. Auch in einem Gerichtsprozess war das so. Wir veranschaulichen uns das einmal. Wenn da eine Frau etwas beobachtet hat, zum Beispiel, dass ein Mann einen anderen umgebracht hat, dann war das im alten Israel das Gleiche, wie wenn es ein Esel oder ein Ochse gesehen hätte. Es war nicht belastbar und brachte gar nichts. Liebe Frauen, entschuldigt den Vergleich. Wir wissen, dass Jesus das geändert hat. Aber es war faktisch so. Das müssen wir uns vor Augen halten. Wenn Menschen die Bibel geschrieben hätten, dann hätte jeder Mensch zu dieser Zeit gesagt, da müssen wir irgendeinen mit einem guten Leumund einsetzen an dieser Schriftstelle. Vielleicht einen Wächter, der vor dem Tor stand, oder ein Jude, der zufällig vorbeikam. Aber ganz sicher keine Frau. Aber ebenso verhält es sich eben nicht. Es gefällt Gott, dass Maria diese Aufgabe zukommt. Und eigentlich hätte sie das nicht machen dürfen. Aber es bricht aus ihr heraus. Sie hat nicht gezögert. Und voll Vertrauen verkündigt sie trotzdem den Jüngern, dass Christus auferstanden ist. Und das ist etwas, das wir als Christen tun müssen. Verkündigen, weil wir nicht anders können, furchtlos, ohne Scham hinstehen. Wie es so schön heißt, auch mit festem Stand. Weil wir sind es unseren Mitmenschen auch schuldig, dass wir diese Gewissheit, dieses Gnadengeschenk bekommen haben, dass wir diese Botschaft in unserem Denken verankert haben, dass der Tod besiegt ist. Es ist nicht nur ein klinisches Aufwecken, wo wir mit Elektroschocks und Medikamenten einen Leib wieder so ein bisschen in Gang bringen, so wie einen alten Motor. Weil das ist nur wieder lebendig machen. Wir können vielleicht Tote auferwecken, die Diskussion lasse ich jetzt. Aber wenn wir das machen, dann sprechen wir nur davon, dass wir ein paar Jahre ansetzen. Hier sprechen wir von etwas ganz anderem. Es ist der neue Leib. Wir bekommen einen neuen Leib in Ewigkeit. Und das ist ein Riesenunterschied gegenüber dem, was ich vorhin erwähnt habe. Und ich denke, wir schulden das unseren Mitmenschen, davon zu erzählen, dass der Tod, die Beerdigung, nicht das Ende ist. Bonhoeffer hat einmal gesagt, hat sich verabschiedet und hat gesagt, jetzt geht es eigentlich richtig los. Ich möchte nicht zu sehr schwärmen, aber ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Feuer mitgeben, damit ihr das denen erzählen könnt, die das noch nicht wissen. Christus ist wahrhaftig auferstanden in seinem neuen Leib. Und da musst du hingehen und verkündigen. Das ist der Urgrund der Verkündigung. Wenn der lebendige Gott dir wirklich begegnet ist, da kannst du nicht schweigen. Auch eine Frau wie Maria hier, die geht dann hin und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, wie die Jünger genau reagiert haben. Also, spinnt sie jetzt. Wie im Chalet bei uns. Hast du eine Ecke ab, sind keine Leute da oben. Aber eins ist klar, die Jünger haben es zuerst einmal nicht angenommen. Aber Maria hat weitergemacht, sie konnte nicht anders. Sie ist hingegangen und hat es einfach weitererzählt. Auch die Jünger, welche dem Auferstandenen schlussendlich begegnet sind, gehen hin und werden zu verkündigen. Wir finden in Apostelgeschichte 4 Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, wo ihnen unter Androhung von Folter gedroht wird, sie sollen endlich die Klappe halten und aufhören, von dieser Auferstehung zu predigen. Und sie sagen, wir können nicht anders. Sie können nicht lassen, davon zu reden, was sie gesehen und gehört haben. Und wenn du Christus wirklich erlebt hast, wenn Ostern wirklich in deinem Leben passiert ist, dann kannst du nicht nicht verkündigen. Dann musst du von Jesus erzählen und von dem Satz, den er gesagt hat, es ist vollbracht. Das ist übrigens auch ein Maßstab, wo du schauen kannst, wie stark der Heilige Geist in dir wirkt. Also wenn du ganz gepflegt meist die Klappe hältst, wenn es um Jesus geht, dann bist du vielleicht noch ganz am Anfang deines Glaubens. Bist noch ein kleines Kind und trinkst vielleicht noch Muttermilch. Aber wenn du gewachsen bist im Glauben, dann bricht es aus dir heraus. Da kannst du belächelt werden, ausgelacht werden oder einfach nur unverstanden. Aber du wirst nicht aufhören, von diesem Auferstandenen zu reden, von seiner Auferstehung zu verkündigen. In Johannes 11, in den Versen 25, 26 finden wir eine wunderbare Stelle, in welcher uns gesagt wird, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Fragt Jesus. Ich frage euch auch, glaubst du das? Das ist unsere heilige Pflicht, dass wir überall verkündigen, Jesus Christus ist auferstanden. Das ist die Botschaft, die wir als seine Kinder haben. Das ist die Botschaft der Bibel und das ist hoffentlich auch deine Botschaft, weil dir Christus wirklich begegnet ist, damit du es anderen Menschen fröhlich weitergeben kannst, ob sie es hören wollen oder nicht. Christus ist auferstanden, weil wir können gar nicht schweigen und müssen davon reden, weil wir es erlebt haben. Das ist Ostern. Das ist der Urgrund der Verkündigung. Was ist Ostern? Ich habe drei Punkte davon angeschaut. Ostern ist das Ende der Tränen. Ostern ist die persönliche Ansprache durch Jesus. Ostern ist der Urgrund der Verkündigung. Und ich wünsche euch allen, die ihr heute hier seid, dass ihr erstens sagen könnt, das weiß ich, Jesus ist auferstanden und lebt. Zweitens, ja, er hat mich persönlich angesprochen. Und drittens, das versetzt mich so in Freude, dass ich gar nicht anders kann, als von diesem lebendigen Gott Zeugnis zu geben. Und wenn das in deinem Leben noch nicht so ist, so geh auf die Knie, geh zu Jesus, frag Geschwister, damit du ebenfalls mit einstimmen kannst in das Osterlied von der Auferstehung und dem Leben. Möge der Herr und Heiland diese Predigt an eurem Leben und eurem Glauben segnen. Amen.